Allen einen guten Abend. Es ist, glaube ich, an, ja. Ich habe es angeknipst. Hallo? 1, 2, 1, 2. Ist das okay, Lu? Ja. Hört ihr jetzt?
Ja.
Okay. Ja, das ist immer so ein Trick, ne? Wenn man das Neue Testament liest, von Matthäus bis Offenbarung, und man achtet auf die Bücher des Alten Testamentes, die am meisten zitiert werden und die, auf die am meisten verwiesen wird, angespielt wird, manchmal auch nur mit ein paar Worten, dann sind das aus dem Alten Testament 3 Bücher. 5. Buch Mose, die Psalmen und Jesaja. In diesem Jahr behandeln wir 2 von den 3, die wichtigsten Bücher sind fürs Neue Testament, wenn das Neue Testament auf das Alte Testament blickt und die Verbindungslinien vom Alten zum Neuen laufen. Und ihr werdet sehen, dass es seine Gründe hat, wenn wir es in diesen Tagen, heute, morgen und Sonntag, auf die Psalmen blicken. Am Sonntag wird es in der Predigt um Psalm 110, Vers 1 gehen. Und das ist dann der Vers des Alten Testamentes, der im Neuen Testament am meisten zitiert wird oder auf den am meisten angespielt wird. Und es ist also nicht verwunderlich, dass die Psalmen so ungeheuer wichtig sind für das Neue Testament und auch für das Verständnis der Kirche seit dem 1. Jahrhundert, dass sie Jesus gesehen hat, auch im Licht dessen, was die Psalmen sagen. Und heute geht es erstmal in der ersten Einheit um die Einleitung zu dem Psalm. Also ihr habt gesehen, dass da so ein Handout ist. Jeder hat wahrscheinlich, der wollte, sich eins genommen. Und wir haben jetzt in der ersten Einheit den Aufbau des Psalters, die Verfasser. Also die Verfasser, weil natürlich die Psalmen eine ganze Reihe von Psalmen sind und da gibt es verschiedene Verfasser, die genannt werden. Die Themen in den Psalmen, also ein kurzer Überblick, welche Themen da vorkommen, die wichtig scheinen. Und dann was Kurzes, eine kurze Notiz, ein Vorschlag zu Ort und Zeit der Entstehung des Psalters, und zwar das Buch, wie es dann in der Bibel im Kanon aufgenommen worden ist. Also wie es in unsere Bibel auch gekommen ist. Also das sind die 4 Themen in der ersten Einheit, Aufbau des Psalters, die Verfasser, die Themen und Ort und Entstehung des Psalters. Zuerst mal der Aufbau des Psalters. Das ist so, dass man erkennen kann, wenn man sich ein Buch anguckt in der Bibel, kann man erkennen, wenn gewisse Dinge wiederholt werden, dass es wahrscheinlich wichtig ist. Und bei den Psalmen gibt es Bücher, die man erkennen kann am Ende jeweils. Also es ist allgemein üblich, die Psalmen in 5 Bücher einzuteilen. Das ist also Buch 1 bis 41, 42 bis 72, 73 bis 89, 90 bis 106 und 107 bis 150. Das wären die 5 Bücher in diesem großen Buch praktisch, die Unterteilung. Und erkennen kann man das daran, dass jeweils beim Übergang vom 1. zum 2., vom 2. zum 3., vom 3. zum 4. Und dann vom 4. zum 5., also 4-mal, hat man eine ähnliche Formulierung bei den entsprechenden letzten Zeilen. Zum Beispiel in 41, 14 steht, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Dann hier lese ich 3 Verse. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich. und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen. Ja? Amen. Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Das ist jetzt eine interessante Formulierung, auf die gehe ich später nochmal ein. Aber das, was jetzt diese vier Bücher jeweils abschließt, bis hin zum fünften, das ist hier auch drin. Also dieses Gelobt sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit, hat man hier auch. Und Buch 3, da hat man in Psalm 89, Vers 53 am Ende, gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen. Ja, Amen. Buch 4, am Ende vom Psalm 106 hat man, ich lese das absichtlich mit, Vers 47 und 48, damit auch die Spannung ein bisschen deutlich wird, die da am Ende ist von dem Psalm. Rette uns, Herr, unser Gott, sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen, Amen, Halleluja. Und dann kommt das fünfte Buch. Man hat also immer wieder, dass nach einem Block, nach einem Buch innerhalb von dem großen Buch der Psalmen, also ein kleineres Buch oder ein Teil von dem großen Buch, hat man diesen Aufruf, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Oder, und das bekräftigt mit einem Amen. Deswegen ist es auch üblich, dass man die Psalmen so aufteilt. Wenn man jetzt die Verfasser anguckt von den 150 Psalmen in unserer Bibel, dann ist es so, dass David dominiert, also von den 150 Psalmen. Es geht jetzt um die Überschriften, wo David auftaucht. Und man kann sehen, dass es im Alten Testament, wenn man quer liest, auch andere Stellen im Alten Testament anguckt, dass man das entsprechende hebräische Le, das kann man als Verfasser verstehen, man kann es auch als Widmung für verstehen, also das gibt eine größere Bandbreite, wie man es verstehen kann, aber es ist auch schon im Alten Testament so verstanden worden, dass es von David ist dann, und im Neuen Testament ist es auch so aufgenommen worden, also das merkt das bei manchen Psalmen, wo David drinsteht im Alten, dass sie im Neuen Testament ihn als Verfasser sehen, und von daher ist auch das gut vertretbar, dass man sagen kann, dass die ganz oft, wenn das hebräische Le im Titel steht, dass es wahrscheinlich den Verfasser meint. Bei Salomo gibt es zwei Psalmen, wo sein Name drin steht mit Le. Da ist es etwas unklar, ob das eine Mal vielleicht eine Widmung ist, weil am Ende steht, zu Ende sind die Gebete Davids bei Psalm 72, und da ist die Frage, ist es jetzt auch ein Psalm von David oder was meint diese Aussage? Ich persönlich verstehe, dass Lö dort auch als Verfasser, dass Salomo zwei Psalmen verfasst hat, aber dazu dann später noch. Also David auf jeden Fall dominiert als Name, der genannt worden ist, als Verfasser, so wie das auch von den Juden von Israel verstanden worden ist, dass es den Verfasser meint. Dann hat man Salomo in zwei Psalmen, und diese beiden Gruppen, die große Gruppe von dem Psalm Davids und die kleine Minigruppe von zwei Psalmen Salomos, das ist ja die königliche Linie. Und es ist auffällig, dass alle Psalmen, insoweit wir einen Namen haben, alle Psalmen ohne Ausnahme, kommen von zwei Familien. Das ist interessant. Also Familie meint jetzt, das hebräische Wort für Familie wird auch mit Geschlecht übersetzt. Es geht um die Leviten und es geht um die Davididen. Also es sind praktisch zwei Stämme, die das hervorgebracht haben. Der Stamm Juda in Person von David, als einer, der aus dem Stamm Juda ist, und sein Sohn Salomo. Und bei David und Salomo kann man erkennen, Vater und Sohn, dass die beide eine musische Begabung hatten. Also beide haben einiges produziert an Poesie. Bei Salomo hat man ja die Sprüche Salomos, man hat den Prediger und man hat das Hohelied der Liebe. Also merkt man schon, dass die praktisch da einerseits ist es Inspiration vom Heiligen Geist, aber andererseits geht das Hand in Hand auch mit einer Begabung. Der David war schon bekannt als Sänger und toller Musikant, bevor er zu Saul an den Hof kam. Saul kriegte eine Krise, er hatte Depression, er hatte eine ganz schwierige Phase seines Lebens und die Leute haben sich den Kopf zerbrochen, was kann man da machen? Und dann war die Idee am Hof, bei seinen Leuten am Hof, wir müssen einen ganz tollen Musiker an Land ziehen, der, wenn der König die Krise kriegt, dass der dann spielt und singt. Und dann sagte einer, ich kenne da einen und nennt den Namen Davids. Also David war schon sozusagen begabt, musisch begabt, bevor er an den Hof von Saul kam. Aber das hat der Geist Gottes ja auch dann benutzt, um ihn zu einem der wichtigsten religiösen Dichter der Menschheitsgeschichte zu machen. Die Bibel ist ja nicht irgendein Buch, das hat ja weltweite Prägung gehabt. Und die Bibel des Alten Testamentes, des israelitischen Volkes, hat ja auch weitergewirkt auf die christliche Kirche und zumindest vom Wissen her auch die Moslem-Wissen um diese Größen, ja, um Israel und auch um die Juden. Und innerhalb von dem Koran und von der islamischen Tradition sind manche Leute, die wir aus dem Alten Testament kennen, auch wichtige Leute. Also da ist wirklich, was die Menschheitsgeschichte betrifft, ist es einer der ganz großen Poeten, David. In dem Psalm, wie gesagt, wenn man 150 Psalmen hat und 73 davon sind von David, 37 im ersten Buch, 18 oder 19 im zweiten Buch, das hängt davon ab, ob man sagt, der Psalm 72, wo am Ende steht, zu Ende sind die Gebete Davids, ist ein Hinweis, dass er der Verfasser ist und das Lishlomo, was oben steht, das heißt dann für Salomo sozusagen die Widmung des Vaters an seinen Sohn, dass er ihm aufschreibt, so soll ein guter König sein. Oder dass er betet für ihn mit dieser Poesie, dass Gott seinen Sohn zu diesem guten König macht, der dort in dem Psalm auftaucht. Aber ich denke, das ist von Salomo persönlich. Deswegen sind es bei mir 73, also nicht 74. Und das wären also von der Königsfamilie hätte man dann 73 plus 2 sind 75. Wenn man 150 hat, ist das die Hälfte. Nur mal so am Rande erwähnt. Ja. Dann der Verfasser aus dem Priesterstamm, die Verfasser aus dem Priesterstamm Levi. Da hat man folgende Leute, Asaf, die Söhne Korah, Heman, Ethan und Mose. Und hier hat man einen Block, ich habe es nur dahin gemacht, das ist jetzt nicht die Behauptung, dass alle Namenlosen, also alle Psalmen ohne Verfasserangabe automatisch von Levi sind, das ist nur, irgendwo wollte ich die hintun und deswegen habe ich die jetzt hierhin getan. Da wissen wir nicht, wo es herkommt. Und deswegen müssen wir sie nicht zuordnen. Manchmal kann man sie zuordnen, dennoch, das ist auch interessant, durch Informationen in der Bibel. Also da hat man zum Beispiel im Fall von Psalm 2, Apostelgeschichte 4, da betet die Gemeinde bei der beginnenden Verfolgung und zitiert Psalm 2 und sie sagen, wie du gesagt hast, durch den Mund unseres Vaters David. Und dann merkt man, dass die Kirche in Jerusalem gedacht hat, dass Psalm 2 von David ist. Dazu auch gleich noch mehr, weil Psalm 1 und Psalm 2 sind wichtig für das ganze Psalmbuch. Das ist eine Sache der Einleitung auch. Oder Psalm 96 hier zum Beispiel, ja, da weiß man auch, wann das schon gesungen worden ist und man kann das verbinden mit levitischen Sängern. Von daher lasse ich das jetzt aber mal so im Buch der Psalm selber, ohne diese Querverbindungen, bietet sich das so dar, dass diese 50 Psalmen ohne Verfasserangabe sind und die Überschriften liefern uns für diese Psalmen dann eine Zuordnung zu Asaf mit 12, zu den Söhnen Korahs mit 11, für Heman, Ethan und für Mose. Wobei es noch eine Überschneidung gibt, bei den Söhnen Korahs, das ist ja kein Name, das ist ja nur eine Gruppe, und da wissen wir bei diesen Leuten, wo sie abstammen. Also wir wissen, wo Asaf, Heman und Ethan herkommen, dazu gleich beim nächsten Slide. Das ist aus den drei Geschlechtern Levis, Gerson, Kehat und Merari. Levi hatte diese drei Söhne und aus diesen drei Söhnen wurden praktisch drei Geschlechter der Leviten und die wurden später aufgeteilt beim Dienst, und die wurden schon zur Zeit von Mose aufgeteilt für den Dienst der Stiftshütte, dass jeder seinen Platz und seine Aufgabe hatte. Und später beim Tempel, den Gott durch Salomo bauen ließ, war das schon geregelt durch David und Salomo. David durfte zwar nicht den Tempel bauen, aber er hat sich ordentlich eingemischt. Er hat schon Sachen klargestellt im Vorfeld. Und da spielten diese drei Geschlechter, die Leviten, eine große Rolle. Gerson, Kehat und Merari. Und das heißt, man hat jetzt praktisch hier Leute, die man kennt. Asaf, die Söhne Korahs, also 11, und dann hat man auch Heman von den Korahiten und dann hat man Ethan und Mose. Mose ist ja auch ein Levit. Sein Bruder Aaron wurde dann ja hoher Priester. Wenn man sich fragt, welche Hintergrundinformationen gibt es zu diesen genannten Leuten, dann hat man Asaf. Da kann man in 1. Chroniker 25, 1 und 2 nachlesen. Ich habe jetzt die Schlachterübersetzung 2000 genommen öfters für diese Sache. Und David samt den Heerführern sonderte von den Söhnen Asafs, Hemans und Jedutuns solche zum Dienst aus, die weissagten zum Lauten, Harfen und Zimbelspiel. Die Zahl der Männer, die diesen Dienst verrichteten, war von den Söhnen Asafs, Sakur, Josef, Netanja, Azarela, die Söhne Asafs, unter der Leitung Asafs, der nach Anweisung des Königs weissagte. Hier ist es sehr interessant, dass ausdrücklich dasteht, dass das Leute waren, die weissagten, also die prophetisch reden konnten. Das waren also Leute aus dem Stamm Levi, aber gleichzeitig Leute mit der Gnadengabe der Prophetie. Ja. Und dann hat man hier unter anderem auch Asaf erwähnt, aber auch Heman und Jedutun. Dann hat man hier zu den Söhnen Korahs, siehe 1. Chroniker 6 und die anderen Stellen, aber ich zitiere jetzt mal aus Mose die Stelle. Das habe ich auch in dem Handout drin, diese Stellen, aber manche möchte ich vorlesen, damit man die parat hat. Und dazu gehört bei den Söhnen Korahs 4. Mose, Kapitel 26, Vers 9 folgende. Und die Söhne Eliabs waren Nemuel und Datan und Abiram. Jene Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die sich gegen Mose und gegen Aaron auflehnten in der Rotte Korahs, als sie sich gegen den Herrn auflehnten. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt Korah, als die Rotte starb, als das Feuer 250 Männer verzehrte und sie zum Zeichen wurden. Aber die Söhne Korahs starben nicht. Also das ist einfach höchst interessant, dass, wenn man sich nachher anguckt, den Psalter anguckt, dieser Korah hat einen Aufstand gemacht, zusammen mit anderen Leuten. Das war eine Zeit der Krise für ganz Israel, weil Gott hatte Gericht geübt. Das ist im 4. Buch Mose, gingen die 12 Kundschafter ins Land und das Fass lief dann über, als 10 von den 12 zurückkamen und Gott schlecht gemacht haben. Sie haben das Land schlecht geredet und das löste eine Massendepression in Israel aus. Und von den 12, die das Land gesehen hatten, waren 2 Leute, die es mit den Augen des Glaubens gesehen haben und 10 Leute, die es gesehen haben mit den Augen des Unglaubens. Und die 10 haben es geschafft, das ganze Volk damit zu vergiften. Das ist also eine Lehre über Glauben und Unglauben. Das ist also sehr interessant. Und damit begann eine Krise. Das war eigentlich, das kriselt ja permanent. Immer war Israel, die Masse der Israeliten war immer wieder mit Gott unzufrieden. Sie haben immer wieder gemurrt. Das fängt im 2. Buch Mose an. Das geht im 4. weiter. Und dann ist in Kapitel 13 und 14, das ist auch im 4. Buch Mose so aufgebaut, Das ist zentral, praktisch die Art, wie das aufgebaut ist, ist jetzt nicht unser Thema, die Struktur vom vierten Buch Mose, aber das habe ich auch unterrichtet. Die ist so aufgebaut, dass die Aussendung der 12 Kundschafter ist das zentrale Element im vierten Buch Mose. Und das ist sozusagen das strukturell das Zentrum. Und da entscheidet sich dann ja auch, dass Gott sagt, das reicht mir. Die haben jetzt 10-mal gegen mich gemurrt. Ich schwöre, keiner von denen kommt ins Land. Und das war das Ergebnis, dass die 40 Jahre lang, sozusagen 40 Jahre lang, mussten sie warten, bis die alle ausgestorben waren, die Gott zum Tod verurteilt hat, dass sie irgendwann sterben sollen. Er hat sie nicht gleich sterben lassen, sondern er hat sie sozusagen noch leben lassen, hat sie auch versorgt 40 Jahre lang, eben bis sie einer nach dem anderen gestorben sind. Und das war so eine Krise, da gab es dann so viel böses Blut und so viel Aufmupfen. Und Gott hat einfach weitergemacht, wie er es wollte. Und Datan, Abiram und Co. Mit Korach zusammen, die haben halt praktisch auch einen Zwischenaufstand geübt und gegen Mose. Und dann hat Gott praktisch die Erde aufgehen lassen und die 52 Leute sind vor den Augen aller und vor den Ohren aller in das Feuer der Erde gefallen, unter Riesengeschrei. Ich erzähle das nur wegen der Söhne Korah, weil das für mich bedeutsam ist, wie oft im Gericht Gottes Gnade eingreift. Ich meine, wenn Leute Väter und Mütter sind, oft sind die Kinder einem wichtig, wenn man einigermaßen normal gebaut ist. Und jetzt wird der Vater gerichtet, aber die überlebenden Söhne, da gibt es eine Linie, die zu den größten Sängern und Anbetern des Herrn führt. Ich finde das bemerkenswert, dass die so genannt werden. Die hätten ja auch die Namen nennen können, wie bei Heman. Heman, da erfährt man das Heman. Aber wenn man die Chronologie nachguckt in 1. und 2. Chroniker, und Psalm und Chroniker ist wahrscheinlich grob zur selben Zeit entstanden, im 5. Jahrhundert vor Christus, da folge ich auch Hendrik Koreva, in der medopersischen Zeit, wo die Medoperser das Ganze regiert haben, die ganze Gegend, und Juda war nicht selbstständig, sondern war eine Provinz, ein Teil einer, praktisch einer, ja, es war eine Provinz vom medopersischen Großreich, das sich von Ägypten bis nach Indien erstreckte. Und in der Zeit hat Gott verschiedene Leute benutzt, um Israel wieder zuzurüsten für die Zukunft und unter anderem auch Ezra und Nehemia. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in die Zeit passte. Und deswegen ist auch interessant, dass Chroniker so viele Hintergrundinformationen gibt, auch zu den Psalmen, also zu diesen Leuten. Aber bei Korah ist halt interessant, dass das, oft heißen die Söhne Korah, die hätten ja auch die Namen nennen können. Wer hat jetzt diesen Psalm erdichtet? Bei Heman machen sie es, bei den 10 anderen machen sie es nicht. Und ich denke, da ist auch eine Absicht dahinter, dass damit gezeigt wird, die Gnade Gottes. Also Gott übt zwar Gericht, damit ihm das Gesamtvolk nicht entgleitet. Die haben ja sich selber in Gefahr begeben, weil sie wollten eine neue Richtung, sie wollten eine Grundausrichtung ändern gegen Gott. Es war vordergründig gegen Mose und hintergründig war es Gottes Hass. Und jetzt, ich meine, wenn ihr das liest in 4. Mose 13, 14 folgende, da wird Gott beschrieben, wie wenn er Satan wäre. Also wirklich, es ist ganz irre, wie trotz aller Wunder und trotz allem dem, was Gott getan hat, auch dem täglichen Manna, dass es möglich war, dass sie Gott so anklagen würden. Aber die Söhne Korah haben überlebt. Und wenn ihr die Psalmen lest von den Söhnen Korah, da ist so eine tiefe, innige Frömmigkeit drin. Da ist so eine Liebe nach Gott, so eine Sehnsucht nach Gott. Das ist für mich beeindruckend. Als Zeugnis der Gnade Gottes. Bei Heman. Heman, habe ich schon gesagt, da kann man auch in Chroniker nachgucken. Ich nehme jetzt mal 1. Chroniker 15, 19. Und zwar die Sänger Heman, Asaf und Ethan mit ehernen Zimbeln, um laut zu spielen. Ist da eine Stelle, wo die, also sozusagen die drei kommen hintereinander weg vor. Heman, Asaf und Ethan, also die ich gerade als Verfasser erwähnt habe. Zu Ethan kann man dann noch sehen, 1. Chronik 6 und diese Stellen, aber ich lese jetzt aus 1. Könige 5, 11 einen interessanten Vers vor. Da geht es um Salomo. Es geht darum, wie weise Salomo war, also wie schlau, wie intelligent. Natürlich kann man das irgendwie abchecken, woran kann man erkennen, dass einer intelligent ist. Und da gab es halt damalige quasi Tests, wie das in der Antike möglich war. Man kriegt ein bisschen Einblick bei der Königin von Saba, die extra angereist war, um Salomos Weisheit zu checken. Und die war einfach neugierig. Und die hat auch sonst noch gehört einiges. Und sie gilt dann ja auch als eine gläubige Frau, weil sie dann auch Gott ehrt, der Salomo auf den Thron gesetzt hat. Und da gab es eben bei diesen einflussreichen, reichen Leuten, wahrscheinlich die Königin, da war quasi auch studiert. Die hatte einen hellen Kopf, das war eine schlaue, kluge Frau. Und die hat dann sich mit Salomo unterhalten und hat im Laufe des Gesprächs gemerkt, dass sie da praktisch nie ins Leere greift. Und von daher hat Salomo als König sich nicht nur als König sozusagen präsentiert, sondern als ein echt super intelligenter, gut gebildeter, schlauer, weiser Mensch. Und dieser Vers in 1. Könige 5, 11 sagt sowohl was über Salomo, als auch über Ethan, als auch über Heman. Hört euch das mal an. 1. Könige 5, Vers 11. Ja, er war weiser als alle Menschen, also Salomo, war weiser als alle Menschen. Okay, mein, das ist ja schon mal eine Aussage, oder? Es wäre nicht so einfach heutzutage, den rauszufinden, der weiser ist als alle, ja. Und hier hat man jetzt, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Esrachiter, das ist dieser Ethan in unserem Psalm, ja. Und Heman, das ist er auch, der andere, Heman, der Esrachiter. Und dann kommen noch Kalkul und Darda, die Söhne Machols, die waren offensichtlich auch super schlau in der Zeit damals. Und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsum. Ja. Ich wollte es nur mal so sozusagen verlautbaren lassen, dass wenn wir sehen, da ist ein Psalm von Ethan, dem Esrachiter, dass das eine etablierte Intelligenzgröße war in seiner Zeit. Das ist also nicht nur ein Poet, der hier einen Psalm geschrieben hat, inspiriert vom Geist Gottes. Es war nicht nur einer, der prophetisch begabt war und Heman dasselbe, sondern das war praktisch, die waren auch als Köpfe, als helle Köpfe waren die beeindruckend, sodass sie sich messen konnten, auch im anderen Bereich, jenseits des Tempels, jenseits von Stiftshütte und Tempel. Da nur eine Fußnote dazu. Es gibt ein Mythos, der in der Aufklärung geboren wurde und der viel verbreitet worden ist, dass die Kirche gegen Bildung sei. Normalerweise wird dort Galileo zitiert. Das ist eine Form der Geschichtsfälschung, die einfach super dreist ist. Das stimmt nicht. Außerdem wird öfters in diesem Zusammenhang gesagt, dass die Kirche geglaubt hätte, die Erde sei eine Scheibe. Das hat die Kirche nicht geglaubt. Zwei Leute in der Kirchengeschichte hat einer gefunden, der sich als Vater darüber geärgert hat, als seine Tochter aus der Schule kam und dieses Märchen erzählt hat. Ich habe das mal in Spiegel online danach gelesen, das waren zweiteilige Artikel. Und der Typ hat dann, der konnte Griechisch und Latein und konnte praktisch die gesamte kirchengeschichtliche Literatur durchlesen und abklopfen auf den Punkt, ob die Kirche geglaubt hat, die Erde sei eine Scheibe oder eine Kugel. Zwei Leute dachten nicht, dass es eine Kugel sei. Der Rest dachte, der sich geäußert hat, es ist eine Kugel. Das hat die Kirche nicht erfunden, aber solche Leute wie Augustin, die hatten eine super allgemeine Bildung. Und die Griechen haben das schon gewusst. Das kann man an verschiedenen Sachen erkennen. Zum Beispiel, wenn man die Sterne beobachtet, die meisten Leute damals, die gebildet waren, die hatten eine Ahnung von Astronomie, was wir heute Astronomie nennen würden. Und dass du kannst, weil die Sonne mit ihrem Licht und der Mond und die Erde praktisch zusammenspielen, gibt es manchmal Schatten auf dem Mond, wo man erkennen kann, dass die Erde rund sein muss. Es macht ihnen Spaß. Und wir sind eine Demokratie. Es ist sagenhaft. Das war nur eine Fußnote. Ich will das nicht vertiefen. Weil solche Leute wie Salomo, Heman, Ethan, ja, wenn von Salomo gesagt wird, der war schlauer als alle Menschen, dann ist es natürlich eine Aussage, wo jetzt nicht einer rumgereist ist, sondern wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass gesagt wird, Salomo hat ja gebeten, als Gott ihm sagt, du hast eine Bitte frei, ja. Und dann bittet er ja um Weisheit. Und dann erhört Gott diese Bitte. Er gibt ihm obendrein noch anderes, aber er erhört die Bitte um Weisheit. Er bat um Weisheit, damit er fähig sei, als König gerecht das Volk zu richten. Und Gott hat die Bitte erhört, und zwar übererhört, weil er hat nicht darum gebeten, dass er der schlauste Mann seiner Zeit sein wollte. Aber die Weisheit war letztlich inspiriert. Deswegen ist es umso tragischer, dass ein Mann, den Gott so schlau gemacht hat, nachher ethisch selber so blöd war. Ne? Er hat ja Sachen gemacht, die gingen nachher auf keine Kuhhaut. Der hat ja nicht nur den Tempel gebaut, sondern nachher ein Götzentempel nach dem anderen für seine diversen Frauen. Also eine andere Fußnote. Also die Intelligenz impliziert nicht automatisch Heiligung. Also man schlau ist, sogar wenn man göttlich inspiriert schlau ist, heißt es nicht, dass man das tut, was man weiß, was gut ist. Also es ist sozusagen, man braucht ein neues Herz und einen neuen Geist. Man braucht die Wiedergeburt. Man hat also Eman und Ethan, sozusagen merkt man hier auch, die waren echt schlau, zu Mose als Beter und Mann der Fürbitte, siehe 2. Mose 32 bis 34. Ich komme da später noch drauf, wenn ich auf das entsprechende Buch eingehe. Das ist der Psalm 90. Da spielt Mose eine wichtige Rolle. Also man merkt das nicht, wenn man nur denkt, das ist ja ein Psalm. Aber das ist mehr als ein Psalm bei dem Buch. Und der Psalm von Mose wird eingeleitet mit ein Gebet des Moses, des Mannes Gottes. Und das ist eine Aussage, die prägt das Buch. Bitte? Siehst du? Ja, 2. Buch Mose, Kapitel 32 bis 34. Das ist die Sache mit dem goldenen Kalb. Und da war Israel ja wieder in Gefahr. Oder früher schon mal in Gefahr. Nicht nur im 4. Buch Mose, sondern auch im 2. Buch Mose. Und da rettet Gott durch die Fürbitte des Mose Israel vor dem Gericht, das eigentlich der Bund beinhalten würde. Der Bundesschluss war ja auf Götzendienst, die Todesstrafe. Und dann wendet Mose durch seine Fürbitte, weil der Geist Gottes auf ihm liegt, würde ich sagen, wendet die Katastrophe ab. Und eine ähnliche Rolle spielt er in dem 4. Buch der Psalmen. Das beginnt mit Psalm 90 und geht bis 106. Und deswegen habe ich das hier erwähnt als Sonderheit. So, das sind die Verfasser gewesen, die Namen, die erwähnt werden. Man hat hier also zwei Familien, die königliche Familie, David und Salomo. Und dann hat man vom Stamm Levi die anderen Verfasser. Und man kann sagen, vielleicht das noch erwähnen, wenn man sich das anguckt, dieses hier, Asaf, Heman, Ethan, die lebten auch zur Zeit von David und Salomo. Also die tauchen auf zur selben Zeit. David und Salomo haben sich ein bisschen überlappt. David in der Vorbereitung, und der hat auch schon eingegriffen, wie ich erwähnt habe, in die Aufstellung von den Leviten, die dann später im Tempel arbeiten würden. Also er hat seinem Sohn sozusagen einen Haufen Arbeit abgenommen. Oder ich will es andersrum sagen. David hatte so ein Riesenherz für das Haus Gottes, auch wenn er es selber nicht bauen durfte, dass er praktisch alles machte, was er machen durfte. Er durfte das eigentliche Haus nicht bauen, weil er zu viel Blut vergossen hat, weil er ein Kriegsmann war und Gott wollte nicht als Kriegsgott gelten, sondern als Gott des Friedens. Er kann Kriege beenden, er kann auch Armeen verwirren, dass sie sich gegenseitig umbringen, aber Gott wollte nicht, dass der König sozusagen den Tempel baut, David, weil er auch Blut vergossen hat. Und das sollte Mann des Friedens sein, der hieß dann ja auch Schlomo, da steckt Shalom drin, Friede. Und aber er hat alles vorbereitet, was er durfte, und das war ziemlich alles sonst, bis auf das Abwiegen von dem Gold und Silber, das man brauchte für die Geräte und von alles, von allem. Das heißt aber, dass die Psalmen, insoweit sie Namen tragen, die waren praktisch, die Namen, die wir haben, die waren alle schon da zur Zeit von David und Salomo. Also Asaf gab's, Heman gab's, Ethan gab's, Mose gab's ja schon viel früher. Die Söhne Korahs, wenn keine Namen da sind, kann man nicht sagen, welche Generation das war, aber im Fall von Heman weiß man, der war einer von den Nachkommen Korahs, und die anderen muss man halt offen lassen. Aber sozusagen, insoweit man klare Namen hat und Leute greifen kann, war das alles schon da. Das heißt, es gibt natürlich Psalmen, die auch später abgefasst waren, und die kann man dann hier finden bei den ohne Verfasserangabe. Die Themen. Wenn man sich das so anguckt, im Psalm 1 hat man die Tora als ein wichtiges Element, im Psalm 2 hat man den Sohn Gottes, den König, den Gott auf Zion einsetzt. Und das ist Psalm 1 und Psalm 2 und diese Themen kommen später auch noch vor. Dann haben wir das Thema der Stadt Gottes oder des Hauses Gottes. Also das Haus Gottes ist halt im auserwählten Ort und das ist in dem Fall Jerusalem oder Zion. Viele, viele Psalmen, also viele, viele Psalmen sind sogenannte Klagepsalmen. Das Wort Der Titel für das Buch der Psalmen in der hebräischen Bibel ist Tehillim und das hängt mit der Wortwurzel zusammen, die ihr aus dem Wort Halleluja kennt. Halleluja ist Preis den Herrn. Also das Buch, sozusagen wie die Juden, die Israeliten das Buch nennen, ist Tehillim und das könnte man verstehen im Sinne von Lobpreistexte oder Loblieder. Aber das ist jetzt nur, wie das Buch genannt wird. Wenn man sich die einzelnen Psalmen anguckt, das Wort Psalm kommt aus dem Griechischen, hängt mit Singen zusammen. Und deswegen heißt Psalm auch einfach ein Lied. Es entspricht auch dem hebräischen Wort, was oft dasteht. Und wenn im Deutschen Psalm steht, steht auch ein hebräisches Wort. Das Lied bedeutet, es gibt noch ein anderes Wort im Hebräischen oder andere Worte im Hebräischen für Lieder, die werden dann gerne mit Lied übersetzt. Dann übersetzt man das eine immer mit Psalm und die anderen Worte zu Liedern mit Liedern. Aber es ist interessant, ein Haufen dieser Psalmen sind Klagen. Ich sag's mal modern. Da ist ein Mensch, der hat ein Problem. Und er nimmt das Problem und geht zu Gott. Und klagt ihm sein Problem. Oft ist es David. Nicht immer. Und oft hat David fürchterliche Probleme, weil irgendeiner ihn umbringen will. Sei es Saul, sei es Absalom und sei es andere. Also sozusagen, David lebt gefährlich und dann nimmt er sein Problem und klagt Gott seine Not. Und diese Klagepsalmen, die haben oft dann Kipppunkt, also dass der Beter anfängt mit Klage und dann klagt er seine Situation, also praktisch er beschreibt sein Problem, er beschreibt die Gefahr und sagt, warum der andere Mensch eben sozusagen eigentlich ungerechtfertigterweise ihn umbringen will oder ihn hasst. Und er ruft Gott auch an um Hilfe und dann passiert es öfters im Psalm, dass die Situation quasi kippt in dem Gedicht, in dem Psalm, und er anfängt Gott zu danken. Sei es, dass er Hoffnung hat, oder sei es, dass er den Eindruck hat, Gott wird ihm helfen, oder dass er auch verspricht, Herr, wenn du mir hilfst, dann kommt ein Gelübde, und dann kommt mitunter auch im zweiten Teil des Psalms auch schon die Zusage, ich werde meine Gelübde erfüllen und werde das und das und das machen. Also, Im Englischen hat mal jemand das so formuliert, dass viele Psalmen go from lament to praise. Also es geht vom Klagen zum Loben. Das ist eigentlich eine schöne Formulierung. Also viele Psalmen sind so aufgebaut, dass wenn du das nachbetest, und deswegen sind die sind auch für die Seele gut. Du kannst mit dem Psalm, es gibt einen Haufen Situationen, durch die Menschen gegangen sind, einen Haufen Nöte, die sie erlebt haben, die sich in dem Psalm wiederfinden. Also es ist echt ein Hammer. Also es ist eine Art von Therapie. Du kannst also Psalm nehmen und du kannst mit einem Haufen Nöten, wenn du den entsprechenden Psalm findest für deine Not oder wenn du einfach gelernt hast, mit dem Psalm zu beten, dann lernst du von solchen Leuten wie David und den Söhnen Korah und Asaph und so weiter, dann lernst du quasi, dass du mit deinem Problem zu Gott gehen kannst. Das Tolle dabei ist, also manchmal sagen die Leute, die das darüber predigen oder das auslegen, er klagt Gott an. So weit würde ich nicht gehen. In den wenigsten Psalmen wäre das passende Wort. Es gibt Psalmen, das ist aber die Ausnahme. Es gibt Klagepsalmen, da ist kein Licht drin. Das ist ein Stück weit überraschend. Die meisten Klagepsalmen, die führen irgendwo sozusagen, sehen Licht am Ende des Tunnels. Es gibt Psalmen, da klagt derjenige und es geht kein Licht an. Bis zum letzten Vers nicht. Und trotzdem ist das in der Bibel. Und das ist für mich auch ein Zeichen, wie realistisch die Bibel ist. Unser Leben läuft nicht immer rund. Und es kann sein, dass Gott Dinge zulässt, die wir uns nie gewünscht haben und wo wir auch die Welt nicht mehr verstehen. Und das ist also beeindruckend für mich. Also ich unterrichte auch die Psalmen in Korntal in der Akademie für Weltmission. Das ist eine der Türen, die mir Gott geöffnet hat. Wir kamen ja 2017 zurück und ich musste dann auch Arbeit suchen. Und das ist eine Stelle, wo ich meine Gabe des Bibellehrers einsetzen konnte in Deutschland. Und da unterrichte ich einmal im Jahr einen Kurs, sei es die Psalmen oder sei es Jesaja. Und ich habe mir die Psalmen damals nicht ausgesucht, die haben mir das angeboten. Also sozusagen. Und dann habe ich mich da natürlich dann speziell auch vorbereitet und noch mehr mit beschäftigt als sonst. Ich liebe natürlich die ganze Bibel, auch die Psalmen. Aber dann habe ich gemerkt, okay, das ist echt interessant. Das ist also dieses vom Klagen zum Lobpreis. Und das geschieht kollektiv und das geschieht individuell. Es gibt Psalmen, da klagt sozusagen das Volk oder eine Gruppe, mehrere. Und es gibt Psalmen, da merkt man, das ist eine Einzelperson. Also wenn David das ist, dann ist es öfters auch eben individuell. Dann gibt es Psalmen, wo das Vertrauen zu Gott sich ausdrückt. Ganz berühmt Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, aber auch andere. Es gibt Psalmen, die hat man Bußpsalmen genannt. Das sind jetzt ältere Kategorisierungen, aber die stimmen immer noch gut, die bringen das immer noch gut auf den Punkt. Es gibt Psalmen, die sind Weisheitslehre, also sehr ähnlich wie im Buch der Sprüche oder Prediger. Und da hat man Psalmen, die sozusagen die Gläubigen ansprechen und Weisheit vermitteln. Es gibt Psalmen, da merkt man, dass die Sehnsucht nach Gott ein starkes Element ist, die Liebe zu Gott und nach seiner Nähe, sei es, dass ich sie gerade vermisse oder sei es, dass ich das preise, dass es das gibt, dass ich zu Gott kommen kann. Es gibt dann ein Lied der Stufen, das ist das Hinaufziehen nach Jerusalem, das wird zum Teil mit Pilgerlied übersetzt. Und ich denke, das ist passend, dass man das auf dem Hintergrund der Wallfahrt nach Jerusalem versteht. Und die Wallfahrt nach Jerusalem ist das irdische Gegenstück, das irdische Gegenstück zu dem Weg nach Hause, zu Gott. Das haben die auch gewusst. Die haben auch gewusst, weil im Alten Testament ist auch der Gedanke, dass die Stiftshütte und der Tempel nur eine irdische Miniatur der himmlischen Wirklichkeit ist. Deswegen hat man auf der Bundeslade zwei Cherubim. Wo kommen die her? Das waren ja keine irdischen Tiere oder Wesen, sondern himmlische. Und der Weg zur Stiftshütte und der Weg zum Tempel war der Weg, man durfte nicht ins Allerheiligste, aber man geht zu Gott, insoweit es auf der Erde möglich ist. Und die Pilgerfahrt, die regelmäßige Pilgerfahrt nach Jerusalem, die war ein irdisches Abbild, oder früher war es in Silo davor, die war ein irdisches Abbild der Lebensreise heim zu Gott. Und das drückt sich auch aus, teilweise in diesem Lied des Hinaufziehens. Also ich übersetze das dann gern mit Aufstieg. Im Deutschen klingt Aufstieg auch gut. Wenn du aufsteigst. Der ist ganz schön aufgestiegen. Hat Karriere gemacht. Der Aufstieg wäre dann sozusagen von unten nach oben zu gehen und Gott näher zu kommen und nach Hause zu kommen. Das ist auch im Buch Jesaja ein Motiv. Das werden wir sehen, wenn wir das Jesaja-Seminar haben. Dass die Kernabschnitte im Jesaja-Buch, die man erkennen kann, die enden oft mit dem Wegmotiv und dann gehen die nach Hause. Die Erlösten des Herrn werden heimkehren nach Zion. Ewige Freude wird auf ihrem Haupt sein. Ja, das ist Jesaja 35 am Ende, das wiederholt sich in Jesaja 51. Das ist ein ähnliches Motiv, dass wir auf dem Weg sind nach Hause. In der Apostelgeschichte heißen die Christen an manchen Stellen, die des Weges sind. So werden die da genannt, die des Weges sind. Der Name Christen kam erst in Antiochia auf, in Kapitel 11, und an manchen Stellen der Apostelgeschichte, an anderen Stellen, da werden die Gläubigen, die an Jesus als Messias glauben, die werden benannt als die des Weges sind. Lob und Dank an Gott. Dann hat man Psalmen, das ist natürlich auch öfters da, aber hier sind Psalmen, die das besonders ausdrücken. Das würde dann auch zu Tehillim stimmen, wie die Juden das ganze Buch nennen, also das Buch des Lob Gottes, des Gotteslobs. Der Herr ist König, da sind Psalmen, wo das auftaucht, dass der Herr selber König ist, also nicht nur ein irdischer König wie David oder seine Söhne, sondern Gott selber ist auch unabhängig davon König. Dann gibt es Geschichtspsalmen, also teilweise lange Psalmen, die eine geschichtliche Reflexion haben über die Heilsgeschichte oder die Unheilsgeschichte aufgrund der Sünde Israels und die dann einen Ausblick geben oder das ins Gebet einmünden lassen. Dann hat man alphabetische Psalmen, das ist auch eine eigene Art von Psalm. Da ist also teils ganz sauber und teils ein bisschen durchbrochen, das Alphabet benutzt. Die durchbrochenen Psalmen, da hätte man meinetwegen A, B, C, D im Deutschen bis Z und da irgendwo wird ein Buchstabe umgedreht oder wird ein Buchstabe ausgelassen. Wahrscheinlich absichtlich. Stell dir vor, einer würde sagen A, B, C, D, F und so weiter. Ne? Dann würde jedes Schulkind sagen, Augenblick mal. Und da gibt es Psalmen, wo teilweise das auch geschieht, aber trotzdem ist immer noch erkennbar, dass da das System vom ABC dahinter steht. Das wird übrigens in Klagelieder auch angewandt. Die 5 Kapitel der Klagelieder sind so aufgebaut, dass die meisten Kapitel alphabetisch sind und in Kapitel 5 zerfällt das alles. Da hast du kein Alphabet mehr. Das heißt, die Ordnung ist weg. Das ist Teil der Klage, dass die Katastrophe passiert ist. Jerusalem ist zerstört, der Tempel ist weg. Der König ist weg und so weiter. Und so hat man das hier auch bei diesem Psalm. 9 und 10 habe ich in Klammern gesetzt. Ist auch so ein gestörter, durchbrochener Psalm, der nicht ganz alphabetisch ist. Und dann hat man diese anderen, die sind meistens ganz sauber. Psalm 119 ist von A bis Z ein ganz langer Psalm, super alphabetisch gemacht. Das ist das letzte Slide vor der Pause. Und der Psalter ist wahrscheinlich mit Hendrik Korewa, ich habe das angegeben, auch eine Buchnotiz dort in dem Handout. Im Jahr 2023 ist eine Einleitung zum Alten Testament erschienen, beim Brunnenverlag in Gießen. Ich habe die noch nicht ganz durchgelesen, die ist ja dick und ich habe ja auch in Rothenburg zu arbeiten. Aber die Kapitel, die für mich relevant sind, da habe ich schon mal reingeguckt. Mit großer Freude habe ich gesehen, dass im Jesaja-Abschnitt, wird auf Eddie Lanz verwiesen. In den Fußnoten mal so. Habe ich gedacht, ja. Und in den Psalmen ist Hendrik Korva und Stefan Felber haben was geschrieben. Vielleicht kennen manche von euch Stefan Felber. Der ist beim Gemeindehilfsbund. Der ist gewechselt von Krishona zum Gemeindehilfsbund und ist ein toller Alttestamentler. In diesem Kapitel zur Einleitung zum Alten Testament vom Brunn Verlag in Gießen, das 2023 erschienen ist, schreiben die beiden, haben sich das aufgeteilt zu dem Psalm, Hendrik Korva seine Sache und Stefan Felber seine. Hendrik Korva vertritt, das weiß ich auch sonst von anderen Veröffentlichungen von ihm, der Psalter ist wahrscheinlich mit Hendrik Korva in der medopersischen Zeit zusammengestellt worden, vielleicht in der Zeit von Esra und Nehemia, Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus, für die Bedürfnisse der wiederhergestellten jüdischen Gemeinde und ihres Gottesdienstes, besonders im Tempel in Jerusalem. Da kann man Nehemia 12 nehmen, da ist ein Abschnitt, wo die Mauer fertig ist und die Mauer wird eingeweiht. Und das ist ein richtiger Festakt. Und dort werden auch die Leviten gebeten, mitzumischen. Und die Einweihung der Mauer, und da heißt es dann in Vers 45, 46, auch die Sänger und die Torhüter standen nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo im Dienst. Denn schon in alten Zeiten, in den Tagen Davids und Asafs, gab es Häupter der Sänger und Lobgesänge und Danklieder für Gott. Und da hat er praktisch diese alte Ordnung, haben Esra und Nehemia die alte Ordnung angewandt auf die Lage dort. Und das macht Sinn, wenn damit auch praktisch die Wiederherstellung der ganzen Gesangsdienste im Tempel Hand in Hand ging mit dem normalen Tempeldienst. Weil das war so, dass die Opfer begleitet waren als feierliche Tätigkeiten, auch von Gesang und Musik und so weiter. Und von daher würde ich sagen, der Bedarf war da, nach einem Gemeindeliederbuch. Die Gemeinde war wieder da, der Tempel war wieder gebaut. 520 bis 516 vor Christus war das da. Und ich denke, spätestens zur Zeit von Esra und Nehemia, und denen würde ich das zutrauen, dass die das, gab es schon praktisch entsprechende Sachen. Und da würde ich das auch ansetzen, Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Und damit haben wir die Pause erreicht. Wir machen Pause, 10 Minuten.